Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Ihr kennt die alle auch, oder? Situationen wie die folgende.
Ich komme zur Arbeit und sehe einen Berg an Arbeit. Da hat mir jemand noch ganz viele E-Mails am späten Abend geschickt oder tatsächlich Arbeitspakete auf den Tisch gelegt. Und vielleicht kommt es dann noch zu einem Konflikt und irgendwo haben wir so einen Punkt erreicht, wo eben nichts mehr geht. Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, aber das geht allen Menschen so. Und da macht es durchaus Sinn, mal zu fragen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Hängt mein Leben dran? Und in den meisten Fällen werden wir sagen, nein, mein Leben hängt zum Glück nicht dran. Und wenn mir kein anderer Mut zuspricht, muss ich das vielleicht auch selber tun. Komm, du schaffst das. Auf geht's. Hast schon ganz andere Sachen geschafft.
Sich selbst Mut zuzusprechen, das ist eine Methode, um mit Stress umzugehen. Das sagt unser heutiger Redner Juri Rischka. Er ist Psychologe und Berater und erzählt in seinem Vortrag heute, wie wir auf Stress reagieren und wie wir vielleicht lernen können, damit besser umzugehen. Zunächst einmal, sagt er, ist die Reaktion von uns allen auf eine Krise oder, wie Rischka es nennt, auf ein widriges Ereignis, ziemlich ähnlich. Denn sie stammt von unseren Vorfahren, die sich noch gegen zum Beispiel Säbelzahntiger behaupten mussten. Da gibt es plötzlich ein unerwartetes Geräusch und huch, meine Aufmerksamkeit ist sofort dort. Mein Puls wird schneller, meine Muskeln spannen sich an und ich bin bereit für Flucht oder Kampf. Das ist eine Reaktion, die war vor 100.000 Jahren lebensrettend, sagt Rischka, nur heute, da ist sie leider gar nicht hilfreich, wenn wir auf widrige Ereignisse reagieren müssen, die heute unseren Alltag bestimmen. Wie wir es besser machen können, wie wir besser mit Krisen umgehen können, das erzählt Juri Rischka jetzt in seinem Vortrag. Er hat den Titel Resilienz, wie wir in Krisen handlungsfähig und zuversichtlich bleiben. Er hat diesen Vortrag gehalten am 23. April 2024 an der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main. Organisiert wurde der Vortrag vom Arbeitskreis Krisenresilienz der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main.
Zu Beginn würde ich Ihnen gerne eine Definition, so einen Einstieg in das Thema Resilienz ermöglichen, würde dann auf verschiedene Phasen im Prozess der Resilienz eingehen wollen und da auch ein paar konkrete Beispiele und Anregungen dazu geben. Was ist Resilienz? Bei Resilienz sprechen wir immer von einem widrigen Ereignis als Auslöser. Und so ein widriges Ereignis hat dann den Effekt, dass diese Leistungskurve nach unten geht und sich erholt und irgendwann wieder auf dem normalen Niveau einpendelt. Und wenn wir dann von Resilienz sprechen, dann könnten wir sagen, resilientere Menschen gelingt es, nicht so einen tiefen Knick zu haben oder auch schneller wieder in den Normalzustand zu kommen. Es gibt dann einige Ansätze, die betrachten dann auch das Thema, wie sieht es denn nach so einer Bewältigung aus? Und man spricht dann von einem Postresilienzwachstum, Postbelastungswachstum. Das heißt, man geht dann davon aus, dass nach einer Belastung, nach einer erlebten Belastung, nach einer Bewältigung, einen guten Umgang, dass man daraus auch lernen kann und resilienter wird. Was gehört dazu? Zur Resilienz gehört erstmal in der Definition ein widriges Ereignis. Dieses widrige Ereignis trifft auf uns Menschen und hat dann gewisse Auswirkungen. Und diese Auswirkungen können ganz unterschiedlich sein. Man kann das Resilienzkonzept auf individueller Ebene betrachten, auf Teams, auf organisationaler Ebene oder auch auf ganze Gesellschaften betrachten. Und die Auswirkungen, wir fokussieren uns heute auf das Thema individuelle Resilienz, sind dann typischerweise solche Themen wie Leistung, Zufriedenheit, Motivation, Gesundheit. Auf Teamebene ist das dann auch der Zusammenhalt im Team, die Leistung im Team, der Zusammenhalt im Team. Ja, das sind so die typischen Themen, wo man dann Auswirkungen auch dran festmacht. Was sind widrige Ereignisse? Was können widrige Ereignisse sein? Ganz unterschiedliche Themen. Das können so die kleinen Störungen im Alltag sein. Da fällt ein Glas vom Tisch, da funktioniert eine Technik nicht. Das kann ein Berg an Arbeit sein. Das kann Druck von oben sein. Stromausfall, ganz groß gedacht. Und wir sind mit einer Stadt stundenlang nicht mit Strom versorgt. Konflikte, im Privaten wie im Beruflichen. Schlechte Stimmung, Personen, die schlechte Stimmung verbreiten. Eine Krankheitswelle und das Team fällt aus. In der Familie gibt es einen starken Ausfall von Krankheiten. Neue Strukturen, Prozesse werden verändert in Organisationen. und Ziele, die sehr weit weg erscheinen. Und manch einen stresst dann auch, wenn die Dinge nicht so sauber sortiert sind und nicht so schön aussehen. Wenn wir auf widrige Ereignisse schauen, auf Belastungen, dann ist ein Effekt wichtig zu wissen. Das ist, glaube ich, auch eine Selbstverständlichkeit für Sie. Aber das sich bewusst zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen morgens zur Arbeit oder haben einen Arzttermin, haben eine zeitliche Verpflichtung. Sie brechen auf oder wollen aufbrechen und dann passiert so das Kleine, was dann mal so schief gehen kann. Kind will sich nicht anziehen, die Kaffeetasse fällt noch runter, das Toast brennt an, was auch immer. So ein erster kleiner Stressor. Ich komme zur Arbeit und sehe einen Berg an Arbeit. Da hat mir jemand noch ganz viele E-Mails am späten Abend geschickt oder tatsächlich Arbeitspakete auf den Tisch gelegt. Dann kann es sein, dass ich feststelle, die Kollegen, die mir was abnehmen wollte, sind krank. Und vielleicht kommt es dann noch zu einem Konflikt und irgendwo haben wir so einen Punkt erreicht, wo eben nichts mehr geht. Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, aber das geht allen Menschen so. Ja, irgendwo hat das Grenzen, irgendwann hat unsere Kapazität, mit Belastungen umzugehen, Grenzen. Aber auch das ist ja schon, dieses Wissen darüber kann ja schon ein Ansatzpunkt sein, sich auf Situationen vorzubereiten. Wir gucken gleich nochmal auf das Thema Antizipation. Wie kann ich vordenken, was so alles passieren kann? Aber wenn es gewisse Situationen gibt, die voraussehbar sind, dass wenn ich zum Beispiel in der Arbeit einen großen Berg an Arbeit habe und weiß, es gibt Organisationseinheiten, die müssen zum Monats- und Jahresabschluss immer nochmal Gas geben, haben viel zu tun. Da kann man sagen, das kann ich ja auch vorplanen und Last auch an der einen oder anderen Stelle wegnehmen, im beruflichen oder auch im privaten. Wir schauen jetzt mal genauer auf den Menschen. Was passiert bei uns Menschen in diesen Situationen? Wie läuft unser Programm in stressigen Situationen ab? Wir haben diese widrigen Ereignisse. Ich habe so ein paar aufgezählt, die sehr unterschiedlich sein können in der Intensität, in der Dauer, in der Häufigkeit, in der Auswirkung. Und ob es dann die kleine Kaffeetasse ist, die mich davon abhält, dann die Straßenbahn zu erreichen, die runterfällt, also die Kaffeetasse, die runterfällt, oder ob es größere Themen sind. Was bei uns ankommt, ist sowas. Säbelzahntiger. Und hier läuft das Programm ab, das bei uns Menschen schon seit 200, 300.000 Jahren funktioniert. Und wenn bei uns ein Stressprogramm losgeht, dann reagieren wir darauf auf unterschiedlichen Ebenen. Wann sagen Sie, woran merken Sie, dass Sie unter Stress sind? Was passiert da? Was nehmen Sie wahr? Der Blutdruck geht hoch, ja. Kommen ins Schwitzen. Schnelles Reden, ja. Atemfrequenz steigt. Ja, ganz unterschiedliche Facetten. Wir können so auf vier Ebenen im Prinzip schauen, dass wir Körperreaktionen spüren, die Sie benannt haben. Manchmal entwickelt sich ein Gefühl der Angst, Sorge, Hilflosigkeit, Gedanken kommen im Kopf, warum muss mir das jetzt schon wieder passieren? Ja? Und häufig führt das dann nicht zu einem ruhigen Abarbeiten von Themen, sondern häufig wird man dann nervöser und die Dinge laufen dann nicht unbedingt besser. Ja? Also auch im Verhalten lässt sich das eine oder andere beobachten. Ganz normale Reaktion. Dieses Muster, was wir hier sehen, hat einen guten Grund. Wenn wir mal zurück uns vorstellen, wie ging es unseren Vorfahren in der Steinzeit? Da saß ein Steinzeitmensch vor seiner Höhle und hat am Feuer gesessen. Und auf einmal hört er oder sie ein Knacken im Gebüsch. Was passiert dann automatisch? Wir wenden uns dem zu. Eine automatische Orientierungsreaktion auf so ein Ereignis. Und das kennen Sie alle, das erleben Sie alle, insbesondere in gewohnter Umgebung. Wenn Sie zu Hause ein Geräusch hören, was irgendwie nicht in Ihre Vorstellung passt, dann sagen Sie, stopp mal kurz. Ah, nee, ist nichts. Das ist ganz normale Orientierungsreaktion. Es könnte ja gefährlich sein. Es könnte ja gefährlich sein. Also wir orientieren uns diesem Reiz zu. Wenn das nichts Schlimmes ist, ist gut. Wenn uns dann aber dieser Säbelzahntiger anschaut, dann bedeutet das meistens nichts Gutes. Dann passiert eine Alarmreaktion. Und die funktioniert auch sehr stabil seit 200.000, 300.000 Jahren, auch heute noch. Und das ist eine sehr wertvolle Anpassungsreaktion. Was passiert dort? In dieser Alarmreaktion, wir sehen einen Säbelzahntiger, heute sind es andere Auslöser, sieht folgendermaßen aus. Zucker und Energie wird bereitgestellt von unserem Körper. Die Energie wird umverteilt. Skelettmuskulatur wird gut versorgt, nicht die Verdauungsorgane. Beim Säbelzahntiger geht es ums blanke Überleben, da geht es nicht um eine gute Verdauung. Wir werden vorbereitet auf Bewältigungsprozesse, auf zwei Reaktionen. Kampf oder Flucht. Und das ist gut so. Da können wir gut reagieren. Es ist gut, wenn die Atemfrequenz gesteigert ist, wenn ich mehr Sauerstoff zu mir nehmen kann, wenn die Muskeln vorgespannt sind. Toller Prozess für Kampf oder Flucht. Nicht für die meisten Situationen, in denen wir heute unter Stress geraten. Wenn wir entspannt bleiben sollten in Konfliktsituationen, wenn wir uns mit Kindern auseinandersetzen, die vielleicht nicht das tun, was wir uns gerade wünschen, wenn wir in Auseinandersetzungen sind, in ganz unterschiedlichen Bereichen, wenn wir mit einem klaren Kopf Entscheidungen treffen sollen, ist dieser Prozess nicht hilfreich. Es ist eine sinnvolle Anpassungsreaktion für Kampf oder Flucht und es ist dann wichtig, dass wir wieder in eine Erholungsphase kommen. Und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Stressaktivierungen machen uns überhaupt nichts aus. Kritisch wird es dann, wenn wir permanent unter Stress sind. Wenn wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn wir ständig diese Aktivierung haben. Dann wird es auf Dauer ungesund. Eine wichtige Frage ist das immer so, dass wenn wir die Dinge erleben, die bei uns Stress auslösen, ist das so, dass das bei anderen auch der Fall ist? Also führen diese Ereignisse bei allen immer in gleicher Weise, ich sehe schon ganz viele Köpfe, nein, passiert nicht, warum nicht? Was macht da den Unterschied? Haben Sie eine Idee? Ja, was man drüber denkt, spielt eine Rolle. Die Einstellung spielt eine große Rolle. Ja, Belastbarkeit ist unterschiedlich. Humor, Erfahrung, mache ich das zum ersten Mal oder habe ich das schon 100 Mal erlebt? Ja, Lebenserfahrung, ja. Dazu noch sowas wie körperliche, also Tagesform. Bin ich erkältet, bin ich angeschlagen, geht's mir gut oder geht's mir nicht gut? Es gibt ein Modell, das beschreibt das sehr gut. Es geht zurück auf Lazarus und Lazarus beschreibt oder definiert Stress als einen kognitiven, einen kopfmäßigen Bewertungsprozess und beschreibt da im Wesentlichen zwei Fragen. Die erste Frage ist, sind persönliche Werte, Ziele oder mein Selbstwert bedroht? Wenn ich das beantworte mit Nein, dann sagen kein Stress. Okay, zweite Frage, doch, es ist eine Bedrohung da. Habe ich Möglichkeiten, damit umzugehen, das gut zu bewältigen? Wenn ich die Möglichkeiten habe, werde ich auch keinen Stress erleben, dann ist die Emotion eher Ärger. Warum hat mir jemand da die Knüppel in den Weg geschmissen? Aber wenn ich keine Möglichkeiten sehe, damit gut umzugehen, dann erleben wir Stress. Das ist das Modell von Lazarus. Eine schlechte Nachricht für einen Dienstagabend um 19.15 Uhr, das passiert automatisch. Da können Sie nichts gegen tun, unbewusst. Eine gute Nachricht, wenn Sie die zwei Fragen kennen, können Sie sich selbst hinterfragen. Weil das, was hier passiert, ist, weiß nicht, erinnert vielleicht jemand den Film Lola rennt? Okay, Franka Potente läuft durch Berlin, sieht eine Person und dann stoppt der Film und da gibt es so eine Bildsequenz und die zeigt die Entwicklung dieser Person, die sie sieht, über die nächsten Tage, Wochen, Monate. Klick, 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 klick. Und das ist das, was bei uns unterbewusst passiert. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh Gott, ich stehe in der Kritik, ich werde nochmal einen Fehler machen, ich werde ermahnt, ich werde abgemahnt, man schmeißt mich raus, ich kriege keinen neuen Job, ich lande unter der Brücke. Das ist der Prozess, der automatisch unterbewusst abläuft. Häufig Worst Case, ja? Und da macht es durchaus Sinn, mal zu fragen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Hängt mein Leben dran? Und in den meisten Fällen werden wir sagen, nein, mein Leben hängt zum Glück nicht dran. Und das kann eine Form auch schon der Entlastung sein. Und wenn wir unter Stress geraten, haben wir nicht die Informationsverarbeitungskapazität, die wir in normalen, ausgeglichenen Situationen haben. Und da haben wir häufig nicht die Möglichkeiten, damit noch anders umzugehen im Blick. Mit etwas Distanz fällt da meistens noch etwas anderes ein, wie man damit anders umgehen kann. Und in den meisten Situationen, in denen wir unter Stress geraten, die meisten von uns, glaube ich, haben wir ein paar Sekunden, vielleicht auch sogar ein paar Minuten oder Stunden Zeit, damit umzugehen und müssen nicht sofort reagieren. Und das ist die Chance hier, auf belastende Situationen, auf widrige Ereignisse zu schauen und einen Realitätscheck zu machen. Was passiert denn gerade mit mir? Kann ich mir eine Auszeit geben und mal kurz reflektieren? Ich merke, ich gerade unter Stress. Was passiert da? Hängt da jetzt mein Leben dran? Nein. In den meisten Fällen nein. Sind meine Ziele bedroht? Ist mein Selbstwert in Gefahr? An der einen oder anderen Stelle vielleicht schon. Wenn Sie sich hier melden und sagen, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, es kostet ein bisschen Überwindung, hier vor anderen zu sprechen. Sagen, oh, wenn ich mich jetzt verplappere, dann ja, kann das einen Effekt auf Selbstwert haben. Ja. Ist das schlimm? In der Regel nicht. Also die zwei Fragen im Blick zu haben und zu sich zu hinterfragen, bewusst zu schauen, was sind das für auslösende Ereignisse und wie schlimm sind sie denn wirklich, einen Realitätscheck zu machen. Wenn wir auf das Prozessmodell der Resilienz schauen, dann gehören da drei Phasen dazu. Das eine ist nämlich, ich bin in einem stressigen Ereignis. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, ich muss mein Kind in den Kindergarten bringen, muss ins Büro, Auto springt vielleicht nicht an, Straßenbahn verpasst, was auch immer da ist. Da muss ich in irgendeiner Form damit akut umgehen in dieser Situation. Wir gucken auf diese Phasen auch gleich nochmal im Detail, im Überblick erstmal. Ich kann vor dem Ereignis antizipieren, was könnte denn so passieren und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Wir haben Ressourcen in uns als Person und um uns herum, die wir mal besser, mal weniger gut nutzen. Aber sich die bewusst zu machen und vielleicht auch sie zu erweitern, kann ein wichtiger Schritt sein. Und nach dem Ereignis, ich habe eben von Erholung gesprochen, ist es wichtig, dass man auch bewusst wieder eine Erholungsphase hat und aus dem Ereignis auch lernt, Ableitungen trifft und nach dem Ereignis ist in der Regel vor dem Ereignis, ja, sich dann darauf vorzubereiten, auf das, was man dann erlebt hat und die Erfahrung daraus zu nutzen. Wir gucken erstmal auf diese Situation vor dem Ereignis. Und die eine Fragestellung ist, Ereignisse zu antizipieren. Wer von Ihnen hat Kinder, die unterschiedlichen Alters sein können? Mal ein Handzeichen bitte. Okay, also ein Drittel ungefähr. Dann können Sie das vermutlich nachvollziehen. Wenn Sie Kinder haben, dann können Sie davon ausgehen, irgendwann sind die Kinder krank. Kann ich antizipieren. Und je nachdem, weiß nicht, wie das bei Ihnen war, bei uns war das immer sehr ressourcenknapp bemessen. Wenn dann ein Kind plötzlich krank wird, dann muss man schauen, wie kriegt man den Kindergarten, in den das Kind nicht gehen kann, wie kriegt man das Kind betreut. Ja? Das kann ich vordenken. Da kann ich mich drauf vorbereiten und ich kann an der Stelle auch ein Stück weit mir Klarheit verschaffen, was ist denn wichtig? Also welche Anforderungen stellen sich mir? Welche Prioritäten habe ich dann in der nächsten Woche, im nächsten Monat? Und ich kann mich darauf vorbereiten, wenn ich weiß, ich habe eine intensive Arbeitswoche, wo ich stark gefordert bin, dann kann ich mich ja abstimmen mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit Freunden und gucken, kann ich Ressourcen vielleicht auch schon im Vorfeld erweitern. Eine wichtige Frage ist auch, woran erkenne ich denn, dass etwas eintritt? Also Beispiel Corona, da haben wir, ich weiß nicht, wann waren die ersten Informationen, dass in anderen Teilen der Welt Corona losging? November? Dezember, November, Dezember, Januar, Februar und es wird immer mehr. Aber wann hat man sich angefangen, darauf vorzubereiten und zu sagen, hey, das hat auch was mit uns zu tun. Ne? Das hat lange gebraucht. Also den meisten Menschen hat das lange gebraucht. Aber dazu gucken, was sind denn so Signale, an denen man das, hinterher ist man immer schlauer, an denen man das hätte erkennen können. Woran erkenne ich denn, dass meine Arbeitslast scheint? Woran erkenne ich denn, dass vielleicht auch ein Kind krank wird? Ja. Sich darüber Gedanken zu machen, um genauer hinzuschauen, wachsam zu sein und dann sich gut vorzubereiten und nicht völlig überrascht zu sein. Ich kann mich auf Situationen mental vorbereiten. Ich habe eine Person im Einzelcoaching auf eine Aussage im Untersuchungsausschuss, politischen Untersuchungsausschuss vorbereitet. Da kann man davon ausgehen, dass es Angriffe geben wird, die vielleicht auch nicht ganz adäquat sind, die vielleicht unter die Gürtellinie gehen. Und da kann ich mich ja mental darauf einstellen, dass das kommt. Und auch zu überlegen, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich da kommunikativ mit um? Wie gehe ich aber auch selbstregulierend damit um? Ja, da kann zum Beispiel so ein Bild helfen, wie eine gute Gore-Tex-Jacke anziehen, die einen Schutz bietet. Ne? Und dann kann Wind, Sturm, Regen, Hagel kommen und das kommt nicht an den Körper ran als Bild. Wenn wir auf die Phase im Ereignis schauen oder wenn wir auf Ressourcen schauen, Ressourcen sind dann hilfreich und wirksam, wenn sie dann auch zur Verfügung stehen, wenn ich sie brauche. Ja. Ich stehe gerne zur Verfügung, deine Kinder zu betreuen, bloß nicht nächste Woche. Ne? Sie müssen in der Menge da sein zum richtigen Zeitpunkt, sie müssen angemessen sein. Auch hier gibt es ein paar Fragen, die ich Ihnen mitgebracht habe, auf die Sie mal schauen können. Nämlich, was gibt es denn für Fachkompetenzen zum Beispiel, wenn Sie beruflich gefordert sind? Welche Fachkompetenzen braucht es denn, um gut mit Situationen umzugehen? Erfahrung hat jemand von Ihnen gesagt vorhin. Ne? Wenn ich die Kompetenz habe, mit Situationen, die ich in unterschiedlicher Art schon erlebt habe, umzugehen, dann wird mir das leichter fallen, dann wird mich das weniger beeinträchtigen. Wie kann ich generell mit Problemen umgehen, also Problemlösemethodiken zu kennen? Und wie kann ich mich schnell erholen, damit ich schnell wieder handlungs- und leistungsfähig bin? Bei externalen Ressourcen ist ein wichtiger Punkt, frühzeitig sich auch Gedanken zu machen, wer ist denn mein Unterstützerkreis und den zu erweitern. Ich bleibe wieder bei dem kranken Kind-Beispiel. Gibt es Nachbarn zum Beispiel, ne, die man mit einbinden kann? Zielführende Prozesse, Strukturen sicherstellen, arbeitsbezogen, aber auch privat dafür zu sorgen, dass Dinge gut funktionieren, Arbeitsmittel sicherstellen, wenn wir auf die Arbeit, auf Arbeitsthemen schauen, dass die Technik funktioniert und Rahmenbedingungen, wenn wir an größere Themen schauen, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich meine Grundbedürfnisse befriedigt bekomme. Also wenn, ich habe vorhin Stromausfall gesagt, ne, da gab es ja vom Katastrophenschutz in den letzten Jahren wieder vermehrt auch Hinweise, bereiten Sie sich darauf vor, dass es auch mal zu so etwas wie einem Stromausfall kommen kann. Haben Sie ausreichend Möglichkeiten, sich über ein paar Tage auch zu versorgen? Was kann ich im Ereignis selbst tun, wenn jetzt hier zum Beispiel krankheitsbedingt Kolleginnen und Kollegen ausfallen? Wie kann ich mit so einer Situation umgehen? Ich habe schon gesagt, kleine Hinweise darauf prüfen, wenn jemand am Abend sagt, so, oh, ich habe so ein Kratzen im Hals, und sagt, okay, wachsam, ich bräuchte dich aber eigentlich morgen. Ne? Wie könnten wir denn damit umgehen? Stündest du sonst irgendwie von zu Hause zur Verfügung oder wer könnte dich denn ersetzen, solltest du krank werden? Ja. Gefahrenpotenziale einschätzen. Ist das denn wirklich so schlimm? Und wenn es eine Bedeutung hat, wenn es für mich wichtig ist, wenn es beruflich oder privat für mich eine große Bedeutung hat, das schnell abzuschätzen, um dann auch entsprechend priorisieren zu können. Und dann ist es wichtig, diese Widrigkeiten zu akzeptieren. Wir haben eben über als ein deutliches, für uns alle deutliches Beispiel gesprochen. Ne? Wann haben wir realisiert, welche Auswirkungen Corona auch in Deutschland haben wird? Wir haben lange Monate vorher schon Informationen gehabt, aber relativ spät uns dann doch vorbereitet und noch Toilettenpapier eingekauft. Ne? Und dann gilt es, Bewusstsein bei allen Beteiligten zu schaffen, die ich mit als Unterstützer zum Beispiel brauche. Ich erinnere durchaus noch, unsere Kinder sind inzwischen alle groß, aber Gespräche dann mit Eltern und Schwiegereltern zu sagen, könnt ihr morgen, vielleicht brauchen wir euch nicht, aber könntet ihr zur Not einspringen morgen? Ja, frühzeitig sagen, ich glaube, da entwickelt sich etwas, noch kein Fieber da, aber ne, bewusst dafür Sorge zu tragen, im Notfall könntet ihr einspringen. Dass eine Klarheit ist, dass jetzt etwas anders ist und dass die Unterstützung gebraucht wird. Und dann angemessen darauf reagieren, also was kann ich hier tun? Ich kann schauen, was hat denn das für Auswirkungen? Welche Probleme ergeben sich daraus und welche Handlungsmöglichkeiten habe ich denn auch? Habe ich verschiedene Optionen und welche nutze ich dann? Dann muss ich Maßnahmen einleiten. Eine Maßnahme ist dann eben Unterstützer aktivieren und zu sagen, wer kann morgen die Kinder, wer kann morgen die Kollegin ersetzen, wer kann morgen in dem Projekt mitarbeiten? Und ich kann in einer akuten Situation auch Selbstregulationstechniken nutzen, mich selbst zu regulieren. Was heißt das? Was gehört dazu? Das sind hier so die typischen kurzfristigen Stressmethodiken in einer akuten Situation. Was kann ich tun? Ich kann meine Gedanken stoppen. In solchen Situationen kreisen dann häufig die Gedanken. Denkt man, das musst du noch machen und hier ist das passiert. Oh Gott, wenn das auch noch kommt. Stopp. In vielen Feuerwehren lernt man in der Feuerwehrausbildung den Satz oder ähnliche Sätze wie stehe still und sammle dich. Wenn man unter Atemschutz, Herr Cornell, unter Atemschutz in ein Gebäude geht und dann merkt, man ist nicht mehr ganz entspannt, stehe still und sammle dich, orientiere dich, was ist dein Ziel, Eigenschutz und so weiter. Ja? Und das ist dann fast schon das Thema positive Instruktion. Man kann davon ausgehen, in vielen Situationen kommen nicht immer hilfreiche Gedanken, wenn wir unter Stress sind. Aber ich kann auch bewusst mich instruieren. Ich kann sagen, so jetzt orientiere dich, was ist dein Ziel, was sind die wichtigsten Schritte und dann arbeitest du 1, 2, 3, 4 nacheinander ab. Und wenn mir kein anderer Mut zuspricht, muss ich das vielleicht auch selber tun. Komm, du schaffst das. Auf geht's. Hast schon ganz andere Sachen geschafft. Ganz hilfreich, ganz einfache und ganz hilfreiche Methodiken. Vieles davon setzen sie unbewusst automatisch auch ein. Vielleicht wird das eine oder andere gerade auch bewusst. Aber das bewusst aktiv einzusetzen, dann sind wir bei Selbststeuerung und haben dann auch die Möglichkeit, immer Einfluss auf unsere Reaktionen körperlicher Art und auch im Umgang mit anderen dann zu nehmen. Ganz einfache Methodiken und bewährte Methodiken. Wir haben viel Trainings in meinen ersten Berufsjahren im Bereich Rettungsdienst und Feuerwehr gemacht. Das sind ganz bewährte Techniken, die im unter wirklich besonderen Einsatzgeschehen wirkungsvoll funktionieren. Ja. Wenn wir auf die Phase nach dem Ereignis schauen, dann ist es einmal wichtig zu erholen, da werde ich gleich noch 2, 3 Sätze zu sagen, zu reflektieren, nämlich zu schauen, was ist denn da überhaupt passiert, fachlich, sachlich, wie bin ich denn damit umgegangen und was kann ich daraus lernen, das ist dann der dritte Schritt, Ableitungen daraus zu treffen. Aber auch emotional, wie ist es mir denn ergangen? Warum war denn das so? Und was kann ich denn tun, damit das vielleicht beim nächsten Mal noch besser funktioniert? Wenn das nicht nur mich als Einzelperson betroffen hat, sondern auch andere, dann ist es auch durchaus sehr sinnvoll, das gemeinsam zu reflektieren. Professionelle Einheiten haben für sowas auch Standardprozesse, dass man nach einem Einsatz zusammenkommt und nochmal reflektiert, was ist da gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was machen wir beim nächsten Mal anders. Wie ging es uns? Wie haben wir uns gegenseitig unterstützt? Wie gut haben wir zusammengearbeitet? Ja. Daraus zu lernen und auch diese Emotionen gemeinsam zu verarbeiten, sind ganz wertvolle Prozesse. Und wir schauen jetzt nochmal auf das Thema Erholen. Unabhängig von widrigen Ereignissen, was passiert, wenn wir lange arbeiten? Was passiert über die Stunden? Mit zunehmender Arbeitszeit hat das Effekte auf unsere Leistungsfähigkeit. Mit zunehmender Arbeitszeit. Das Effekt auf unsere Leistungsfähigkeit, da gibt es Unterschiede zwischen Menschen. Beim einen geht das schneller, bei anderen können etwas länger durchhalten. Das hat Effekte auf das Unfallrisiko, das deutlich steigt nach 9 Arbeitsstunden. Das hat Effekte auf Beschwerden und das hat auch Effekte auf Konflikte. Es konnten eher Konflikte entstehen. Die Selbstregulationsfähigkeit lässt über den Arbeitstag nach. Und das kennen Sie vermutlich alle, dass man dann irgendwann erschöpft ist und dann nicht mehr für jedes Thema zu haben ist, nicht mehr sich über jede Auseinandersetzung freut. Was ist die Lösung? Es gibt eine ganz einfach. Urlaub. Machen wir Urlaub. Ich brauche unbedingt mal Urlaub. Es war so eine harte Woche, Monat. Ich brauche Urlaub. Gute Idee? Schon, ne? Urlaub spricht eigentlich nichts dagegen. Der Punkt ist nur, dass die Urlaubseffekte wenige Wochen, manchmal auch nur Tage anhalten. Also ein wichtiger Punkt ist, die Urlaub kann nicht die Lösung für alles sein. Sie können ja nicht irgendwie vielleicht gibt es diese Arbeitsmodelle, 2 Tage arbeiten, 2 Wochen Urlaub, aber das ist eher selten ausgegeben. Ja. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich die Erholung in den Arbeitsalltag integrieren? Das ist ein wichtiger Punkt. Das war eine Prüfungsfrage in meiner Arbeitspsychologie-Prüfung, nämlich wie ist der Effekt von der Erholungseffekt über die Zeit? Und dann sieht man sehr schön, dass man sehr schnell einen sehr starken Erholungseffekt hat. Wenn man die Pause dann verlängert, ist dieser Zugewinn an Erholung aber gar nicht so stark. Die Ableitung daraus ist relativ einfach. Ich muss häufiger kurze Pausen machen. Alle Stunde 5 Minuten lang Pause machen. Jetzt würde ich mir nicht, es kommt ein bisschen auf die Arbeit an, bei gewissen Arbeiten kann man das gut tun und sagen, man stellt sich dann sogar den Wecker und lässt dieses Signal einem aufzeigen, jetzt brauche ich mal wieder eine Pause. Wenn man in einem Gedankenprozess ist, dann ist das vielleicht nicht hilfreich, wenn man dann rausgerissen wird. Was kann ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages tun? Das sind so die Tätigkeiten, die wir häufig auch machen und das auch nur zur Bewusstmachung, was tut uns gut, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Körperliche Aktivität, Sport, Spaziergänge, mit dem Fahrrad nach Hause fahren, wenn das möglich ist, soziale Aktivitäten, Ablenkung, Hobbys zu nutzen, Erholung, ausreichend Schlaf. Über Schlaf konnte man in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren zunehmend wieder viel auch lesen, welche große Bedeutung der Schlaf hat, nicht nur für die Erholung, auch für das Lernen. Und gesunde Ernährung. Das sind jetzt keine Raketenwissenschaften. Ich denke, das ist allen klar. Ich gebe noch so einen Aspekt, den finde ich sehr schön. Was sind so die Qualitäten, die Merkmale von Erholung? Und wenn man über Erholung spricht, dann ist das, was man ganz schnell hört, ist Entspannung. Ich brauche Entspannung. Ich muss die Füße hochlegen. Ein Freund angerufen, kommst du mit mir klettern? Da hat er gesagt, ich klettere heute nur noch auf die Couch. Also das Erleben von Entspannung ist ein Merkmal. Es gibt aber drei andere Merkmale. Vermutlich werden Sie das selbst auch so schon erlebt haben. Nämlich gedankliches Abschalten. Ich hatte eine Führungskraft mal in meinem Gespräch, die juristischen Bereich. Und die hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, mache ich als erstes diese Zahlenrätsel, wo 3x3 Zahlenfelder ausgefüllt, wie heißen die? Sudoku, genau. Ich mache immer erstmal 10 Sudokus, bevor ich mit meiner Frau spreche. Um abzuschalten, um die Arbeit zu vergessen. Und das schien mir sehr eingespielt und gut für das System zu sein. Ja, aber das ist etwas, da konzentriere ich mich auf etwas anderes und kann abschalten von dem. Und das erlebe ich dann auch als Erholung. Aber Erholung kann auch sein, wenn ich mich herausfordernden Tätigkeiten stelle. Irgendetwas bastle, herstelle, ein großes Puzzle mache, ganz unterschiedlich, ja, was ich als Herausforderung erlebe. Und ein wichtiger Punkt ist auch das Erleben von Kontrolle. Häufig sind wir bei der Arbeit nicht so sehr selbstbestimmt. Aber dann ein Kontrollgefühl zu haben und selbstbestimmt meine Freizeit zu planen. Okay, das Wochenende, da gucke ich mal, was passiert. Und dann schauen wir, auf was wir Lust haben und dann machen wir das oder das. Ja, ich finde es immer wichtig, hier zu betonen, dass es nicht allein Entspannung ist, was uns zu Erholung führen kann. Was heißt das oder was wir darunter zusammengefasst? Häufig sind es zwei Themen, Sport und soziale Aktivitäten im Wesentlichen, die viele dieser Punkte bedienen. Es gibt eine schöne Studie mit Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern und da hat man festgestellt, soziale Aktivitäten funktionieren da nicht. Die sind den ganzen Tag in ihrem beruflichen Alltag so gefordert, die eigenen Emotionen zu regulieren, sind den ganzen Tag in sozialen Interaktionen, die nicht immer einfach sind. Bitte keine sozialen Aktivitäten. Ja, da stand Sport zum Beispiel dann viel mehr im Vordergrund. Und so hat dann auch das berufliche Tätigkeit einen Effekt ja auch auf das, was ich dann in der Erholung brauche. Was ich auch in vielen Studien zeigt, dass man ganz viele Dinge schon macht, sich gesund ernähren, Sport, ins Fitnessstudio gehen, Spaziergänge, soziale Aktivitäten. Das funktioniert dann häufig so lange, bis der Stress richtig hoch wird. Dann gibt es Untersuchungen mit Studierenden, die das Semester über das gut hinbekommen und wenn es in die Klausurenphase geht, funktioniert das nicht mehr. Das ist wichtig, sich das bewusst zu machen und gerade in diesen Situationen, und da helfen Routinen, wenn man etwas sehr stabil auch macht, gerade in diesen Situationen dann Zufriedenheitserlebnisse zu sorgen und für Erholungsaktivitäten zu sorgen. Und das ist mir ganz wichtig, bitte zu tun, ohne schlechtes Gewissen. Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, wie, du gehst jetzt ins Fitnessstudio? Sagen, ja, ich mache das, damit ich morgen wieder fit und leistungsfähig bin. Zusammenfassend, was können wir tun, wenn wir über Resilienz sprechen? Belastungen managen. Was sind die Belastungen, sie zu antizipieren, zu schauen, kann ich sie frühzeitig vielleicht auch reduzieren, sich darauf vorbereiten, in der akuten Situation sich selbst zu regulieren, diese Selbstregulationstechniken kann man trainieren. zu schauen, welche Ressourcen habe ich, Ressourcen ausbauen, Ressourcen sicherstellen und schließlich dann auch nach einer Belastungsphase sich Zeit zu geben zur Erholung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie fit, gesund und leistungsfähig bleiben. Sie für sich und auch für alle anderen, für die Sie eine Ressource sind. Herzlichen Dank.
Das war der Psychologe Juri Rischka über die Frage, wie wir gut mit Krisen umgehen können. Er hat seinen Vortrag gehalten am 23. April 2024 an der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main und organisiert hat den Vortrag der Arbeitskreis Krisenresilienz der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.